NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Februar 1987. Die Veröffentlichung des letzten Kapitels des Romans Picknick am Valentinstag von Joan Lindsay.
Denn ein Traum ist alles Sein. Und die Träume selbst sind Traum.
Mit diesem Zitat von Edgar Allan Poe beginnt eines der erstaunlichsten Werke der australischen Filmgeschichte. Picknick am Valentinstag.
Die Intensität dieses Filmes, die lässt einen nicht mehr los,
sagt Filmemacher Ralf Stadler, Experte und Fan des Films.
Also man wird sicher noch Wochen später sich immer wieder in diese Atmosphäre reinfühlen können. Es entschleunigt auf eine angenehme und gleichzeitig auch sehr verstörende Art und Weise.
Der Film basiert auf dem Buch Picnic at Hanging Rock der australischen Autorin Joan Lindsay. Die Handlung?
Ein viktorianisches Mädchenpensionat im australischen Outback feiert den Valentinstag des Jahres 1900 mit einem Ausflug. Ziel ist das Felsmassiv Hanging Rock, rund 70 Kilometer nordwestlich von Melbourne. Drei Schülerinnen und eine Lehrerin fühlen sich von dem Felsen magisch angezogen. Sie verlassen die Gruppe und verschwinden spurlos. Alle Versuche, sie wiederzufinden, scheitern.
Ein Kriminalfall ohne Auflösung.
Also ich finde, dass das Fehlen der Auflösung maßgeblich am Erfolg des Films und des Romans beteiligt ist. So Weglassungen erzeugen halt immer einen ganz starken Sog. Und dieses schwarze Loch führt halt dazu, das Interesse des Lesers anzuziehen und sich aber auch ganz stark mit dieser Weglassung zu beschäftigen.
Das fehlende Ende beschäftigt auch die Fantasie des australischen Filmregisseurs Peter Weir.
Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen. Ich war davon gefesselt, weil es ein ungelöstes Rätsel war. Ich brannte regelrecht für das Buch, so als wäre mein Körper elektrisch aufgeladen und ich wollte es unbedingt verfilmen.
Als der damals noch unbekannte Peter Weir 1975 Lindsays Roman verfilmt, ahnt niemand, dass der Regisseur einmal eine Hollywood-Berühmtheit wird und sein Film der erste internationale Erfolg der australischen Filmindustrie. Die steckt Mitte der 70er Jahre noch in den Kinderschuhen. Sogar die Filmrechte für das Buch muss man persönlich von der Autorin einholen. Und die will mitreden.
Joan Lindsay herself.
Joan Lindsay selbst bestimmte über das Produktionsteam und natürlich auch über den Regisseur. Also musste ich mich ihr vorstellen. Sie war eine elegante, vornehme Dame. Eine Frau aus einer Welt, die ebenso verschwunden ist wie die Charaktere in Picknick am Valentinstag.
Tatsächlich entstammt die Autorin Joan Lindsay jener Epoche, die im Roman beschrieben wird. 1896 wird sie in eine australische Upperclass-Familie mit künstlerischen Ambitionen geboren. Sie besucht ein Mädchenpensionat wie jenes im Roman und studiert Malerei. Am Valentinstag des Jahres 1922 heiratet sie den späteren Kurator der National Gallery von Victoria, Sir Darrell Lindsay, und widmet sich fortan der Malerei und dem Schreiben. Dass Lindsay selbst ein Mädchenpensionat besucht hatte, führte bei den Lesern ihres berühmtesten Romans immer wieder zu der Frage, ob die geschilderten Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben.
Also der Roman deutet selber mehrfach an, dass die Geschichte auf eine wahre Begebenheit zurückgeht. Das fängt eben mit so einer kleinen Notiz am Anfang des Romanes an.
Ob Picknick am Valentinstag auf Tatsachen beruht oder Fiktion ist, müssen meine Leser selbst entscheiden. Da das verhängnisvolle Picknick im Jahr 1900 stattfand und alle Figuren, die in diesem Buch auftauchen, schon lange tot sind, scheint dies kaum wichtig zu sein.
Wichtig nicht, aber interessant. Noch interessanter wird es dadurch, dass die Autorin zeitlebens ein Geheimnis daraus machte. Auch gegenüber Regisseur Peter Weir.
Der Verleger hatte mir gesagt, fragen Sie Lady Lindsay bloß nicht, ob die Geschichte wahr ist oder nicht.
Doch Weir kann seine Neugier nicht unterdrücken. Ausgerechnet im ersten Gespräch zwischen ihm und Joan Lindsay, das darüber entscheidet, ob er als Regisseur eingesetzt wird oder nicht.
Ich dachte mir, egal ob ich den Job kriege oder nicht, ich muss diese Frage einfach stellen, ich muss es wissen. Also sagte ich, Lady Lindsay, mir wurde gesagt, dass ich Sie nicht fragen soll, aber ist die Geschichte wahr? Und sie sagte, junger Mann, ich hoffe, dass Sie mir diese Frage nicht noch einmal stellen werden.
Es gibt andererseits auch wieder Statements, dass sie Joan Lindsay sagt, sie hätte den ganzen Roman geträumt. Sie hat also nachts immer geträumt, was passiert, und dann, als sie dann am nächsten Morgen aufwachte, musste sie dann eigentlich nur noch niederschreiben, was ihr da im Traum erschienen war.
Fakt ist, dass weder in australischen Polizei noch in Zeitungsarchiven ein Bericht über verschwundene Mädchen am Hanging Rock existiert. Viele Fans der Geschichte haben vergeblich danach geforscht. Auch die Tatsache, dass der Valentinstag des Jahres 1900 kein Samstag war wie im Buch, sondern ein Mittwoch, macht das Werk verdächtig. Und doch scheinen die beschriebenen Ereignisse auf irgendeine Art wahr zu sein. Dies jedenfalls legt eine Begegnung mit der Autorin während der Dreharbeiten nahe, von der Anne Louise Lambert erzählt. Die damals 19-Jährige war die Darstellerin der Hauptfigur Miranda, eines der verschwundenen Mädchen.
Sie kam auf mich zu und umarmte mich. Und dann flüsterte sie mir ins Ohr, oh Miranda, es ist so lange her. Und in ihren Augen waren Tränen. Ich versuchte zu sagen, mein Name ist Anne, aber sie wollte nichts davon wissen. Darum glaube ich, dass Miranda in Joans Leben tatsächlich existiert hat und dass es etwas sehr Wahres an dieser Geschichte gibt. Vielleicht nicht wahr im Sinne von Fakten, aber doch hinsichtlich einer symbolischen Bedeutung für sie.
Ob persönliche Bewältigung von Begegnungen und Geschehnissen während Lindsays eigener Collegezeit oder geträumt, ihr Roman sprach viele an. Denn es ist im Grunde die Geschichte einer Befreiung. Der Weg aus dem Korsett eines streng reglementierten viktorianischen Internats hinein in die australische Wildnis bis zur eigenen Auflösung in der Natur.
Man muss sich ja auch mal angucken, wann das Buch erschienen ist. Es ist halt 1967 erschienen. Der Film selber kam ja erst knapp 8 Jahre später raus. Die Joan Lindsay selber, die war, als sie den Roman schrieb, schon knapp 70. Die war jetzt sicher selber kein Blumenkind. Aber eigentlich sind sowohl Buch als auch Film im Geiste auch ja, der Hippie-Zeit zu lesen. Gerade im Film ist es ja ganz deutlich rausgearbeitet, dass diese Mädchen, wenn sie dann ihre Strümpfe auch ablegen und diese Selbstbefreiung in Zeitlupe zelebrieren, dann atmet das schon so ein bisschen den Geist auch der 68er-Generation.
Und auch eine ganze Menge Sinnlichkeit.
Der Film arbeitet ganz stark mit einer Weichzeichner-Ästhetik. Der Kameramann Russell Boyd hat diesen Look erzeugt, indem er tatsächlich Miederwaren vor die Kamera gehängt hat, zumindest behauptet er das. Und der Film erzeugt dadurch eben eine sehr sinnliche Atmosphäre. Ja, also die Sonne scheint prall und man hat auch als Zuschauer fast das körperliche Bedürfnis, sich entkleiden zu wollen. Und dadurch ist das Ganze sehr erotisch aufgeladen tatsächlich.
Aber natürlich machen den Erfolg des Films nicht nur die erotischen Fantasien aus, die er im Zuschauer erregt. Es ist vor allem das ungelöste Rätsel des Verschwindens, das fesselt.
Es sind seit Erscheinen des Buches und des Filmes natürlich viele Anstrengungen unternommen worden, dieses Rätsel auf eine befriedigende Art und Weise zu lösen. 1980 hat eine Wissenschaftlerin den Versuch unternommen, diese ganzen Theorien mal zu bündeln. Wurden die Mädchen von einem UFO entführt oder sind die in so eine Art Parallelwelt abgetaucht? Oder handelt es sich tatsächlich um eine Entführung oder einen Mord?
Auch was diesen Aspekt ihres Buches anging, hüllte sich Joan Lindsay ihr Leben lang in Schweigen. Selbst gegenüber Regisseur Peter Weir.
Ich sagte, Lady Lindsay, ich habe da noch eine andere Frage. Glauben Sie, dass es vollkommen offen ist, was den Mädchen zugestoßen ist? Oder glauben Sie, dass sie in ein Loch gefallen sind oder von Aliens entführt wurden? Und sie sagte, was auch immer davon.
Man hat als Leser oder als Zuschauer halt ständig das Gefühl, als würde die Karotte der Auflösung einem vor der Nase hängen. Ganz einfach deswegen, weil immer wieder in dem Film und auch in dem Buch kleine Hinweise eingestreut werden. Also zum Beispiel wird ja plötzlich nach einer Woche dann doch noch eins der verschwundenen Mädchen aufgefunden an diesem Felsen. Sie hat halt ihr Gedächtnis verloren und dadurch, dass ständig so kleine Spuren gelegt werden, bleibt man eben hungrig da dran, denn man will halt als Leser unbedingt dieses Rätsel lösen.
Während der Verstand mit der Lösung des Rätsels beschäftigt ist, wird die Gefühlswelt von Leser und Zuschauer von einer mystischen Atmosphäre umhüllt. Großen Anteil an der geheimnisvollen Stimmung des Films hat sicherlich auch die Musik, die im Grunde ein weiteres unlösbares Rätsel darstellt. Wie um alles in der Welt kann es einer rumänischen Panflötenmelodie mit Kirchenorgelbegleitung gelingen, die Mystik der australischen Wildnis abzubilden. Zur Ernüchterung der Fans, die sich am Mysterium der Geschichte die Zähne ausbissen, stellte sich 20 Jahre nach Erscheinen des Buches heraus, dass Lindsays Roman ursprünglich ein abschließendes 18. Kapitel besaß, in dem erzählt wird, was den verschwundenen Mädchen zugestoßen ist. Im Buch fehlt es, weil man im Verlagshaus Cheshire in Melbourne die Geschichte spannender fand ohne dieses Kapitel.
Also der Verleger fand den offenen Schluss besser und so erschien das Buch 1967 ohne Erklärung und ohne Auflösung. Die Joan Lindsay hat aber testamentarisch verfügt, dass dieses abschließende Kapitel 3 Jahre nach ihrem Tod, und zwar am Valentinstag, dann doch veröffentlicht wird.
Am 14. Februar 1987 ist der große Tag gekommen. Das mit Spannung erwartete 18. Kapitel von Picknick am Valentinstag wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es umfasst nur rund 2000 Wörter.
Unter einem großen Geheimnisbrimborium des Verlages bekamen dann eben ausgewählte Menschen bei der Vernissage dieses Verlagshauses dann einen versiegelten Umschlag überreicht, eben mit diesen letzten Seiten und mit dieser Auflösung.
Es geschieht heute, wie es immer wieder geschehen ist. Und es wird weiter geschehen bis ans Ende der Zeit.
In diesem letzten Kapitel wird beschrieben, wie diese drei Mädchen in einen traumähnlichen Zustand geraten, wo sie ihre Corsagen über die Klippe schmeißen, aber die fallen da nicht runter, sondern schweben in der Luft.
Ein plötzlicher Schwindelanfall ließ alles um sie herum sich drehen. Es ging vorüber und dann sah sie das Loch vor sich. Es war kein Loch in den Felsen oder im Boden, es war ein Loch im Raum.
Also es scheint eben dann tatsächlich so zu sein, als würden die in so eine Art Parallelwelt übergehen.
Nur, wo kommt diese Parallelwelt her? Sind doch Aliens am Werk gewesen? Oder machen die Verschwundenen Bekanntschaft mit jener raum- und zeitlosen Welt, die in der mystisch-religiösen Vorstellung der australischen Ureinwohner Traumzeit heißt?
Es gibt in dem Roman selber Andeutungen, zum Beispiel ist da ständig von einer rosa Wolke die Rede, die halt über diesem Felsen liegt, und auch von Buschtrommeln, die aus der Ebene zu hören sind. Man könnte also mit etwas Fantasie sich vorstellen, dass eben so ein Aborigine-Ritual stattfindet, was halt dieses Dimensionstor öffnet. Dieses Mysteriöse und dieses Unbekannte, was halt die Aborigine-Mystik ausmacht und für die ja auch dieser Hanging Rock letztendlich steht.
Und so schafft die Lösung des Rätsels im letzten Kapitel eigentlich nur ein neues Rätsel. Und das Mysterium des Picknicks am Valentinstag bleibt unversehrt.
Also ich finde, dass sowohl der Roman als auch der Film an Aktualität gar nichts eingebüßt haben. Ganz im Gegenteil, beides hat eine ganz große Universalität, weil es letztendlich um das geht, was auch unser heutiges modernes Leben ganz stark ausmacht, nämlich eben der Kontrast zwischen Menschsein und diesen gesellschaftlichen Zwängen,
sagt Filmemacher Ralf Stadler.
Und ich glaube, dass die Fantasien, die dieser fehlende Schluss in einem hochbringt, dass das auch dazu führt, dass man den Roman immer und immer wieder lesen kann. Da ist schon so ein Stückchen Magie auch drin, wenn Kino oder auch Film die Fähigkeit hat, wirklich eine Magie einzufangen, dann ist halt der Picknick am Valentinstag wirklich das allerbeste Beispiel, wo sowas geglückt ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Vakonik an die Veröffentlichung des letzten Kapitels des Romans Picknick am Valentinstag am 14. Februar 1987. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.